ARD Sounds.
Was hilft eigentlich, wenn man ständig ans Essen denken muss und wie ferngesteuert nach irgendwas Ungesundem greift? Welche Lebensmittel helfen gegen schlechte Stimmung? Und kann ich sogar Depressionen und Ängste durch Ernährung lindern? Welche Ernährungstherapie hilft bei welcher Essstörung? Wenn ihr euch gerade angesprochen gefühlt habt und Antworten auf diese Fragen sucht, dann seid ihr hier genau richtig. Und damit moin und hallo zu einer neuen Community-Folge unseres Ernährungsdocs-Podcasts. Mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschafts- und Medizinjournalistin und ich spreche hier alle zwei Wochen mit den NDR-Ernährungsdocs darüber, wie man Krankheiten in den Griff bekommen kann, wenn man anders isst. Und heute geht es um eure Fragen rund um Ernährung und Psyche. Die kläre ich mit Dr. Matthias Riedel. Nicht nur Ernährungsmediziner, sondern auch Diabetologe und er leitet das von ihm gegründete Medikum Hamburg. Hallo Matthias.
Ja, moin Julia.
Schön, dass du heute da bist. Matthias, warum ist dir das Thema Psyche und Ernährung so wichtig?
Also Psyche ist tatsächlich einmal in der Gesellschaft ein stigmatisiertes Thema. Niemand will so recht psychisch krank sein. Es wird so ein bisschen unter der Decke gehalten. Allerdings merke ich, und das freut mich natürlich sehr, dass immer mehr Menschen auch darüber sprechen. Da sind wir also ordentlich vorangekommen. Depressionen, Ängste können benannt werden. Was vielen Menschen aber gar nicht bewusst ist, dass diese psychischen Erkrankungen auch enorm mit der Lebensweise zu tun haben und in unserer Gesellschaft ein enormes Thema geworden sind. Ein Drittel der Jugend hat irgendwelche psychischen Probleme. Ich will jetzt nicht gerade sagen psychiatrische Diagnosen. Aber Ängste sind auf dem Vormarsch, Traurigkeit, Isolation. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie wir leben. Und das ist mein Thema ja, was wir essen.
Und deshalb ist es total wichtig, dass wir heute mal drüber sprechen. Und wie relevant das Thema wirklich ist, das habe ich tatsächlich auch in unserem Mailpostfach gesehen. Über alle Kanäle der Ernährungsdocs kamen fast 2600 Fragen rein. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Und wir werden versuchen, genau die Fragen zu beantworten, die die meisten von euch interessieren. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis. Die Themen und Fragen, die heute aufkommen, die können aufwühlend sein. Und falls es euch nicht gut geht, ihr euch gerade nicht so gut fühlt oder vielleicht sogar aktuell auch auf der Suche nach Hilfe seid, dann guckt doch mal in unsere Shownotes rein. Da haben wir für euch ein paar Adressen und Hilfsangebote verlinkt.
Die Ernährungsdocs.
Ich würde sagen, Matthias, jetzt legen wir los, oder?
Genau, aber jetzt gibt es nämlich gute Nachrichten, nämlich auch, was man dagegen tun kann, und zwar selber. Und das, finde ich, sind gute Neuigkeiten.
Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt aber zu den einzelnen Fragen kommen, würde ich gerne zu Beginn noch einmal klären, also so einen groben Überblick geben, wie Ernährung die Psyche beeinflussen kann und auch umgekehrt. Und da spielt ja nicht nur unser Gehirn eine Rolle, sondern auch noch ein anderes wichtiges Organ.
Ja, der Darm. Ja, und der ist, muss man sagen, ich bin ja jetzt schon etwas länger Mediziner, der ist in meiner Ausbildung vor 40 Jahren überhaupt gar nicht vorgekommen. Man muss auch sagen, erst in den letzten 10 Jahren ist die Forschung zur Auswirkung der Darmgesundheit auf den gesamten Körper und insbesondere auch aufs Gehirn explodiert. Gerade in den letzten Jahren erst kam dann auch die Darm-Hirn-Achse immer mehr auf den Tisch. Und wenn man das kurz zusammenfassen kann, wir haben da verschiedene Faktoren, die unsere Psyche mit beeinflussen. Einmal das, was wir essen, soll uns ja versorgen und mit dem versorgen, was der Körper braucht. So, und wenn man mit dem, was wir essen, von der Qualität und den Inhaltsstoffen unter dem bleiben, was wir brauchen, gut, dann funktioniert der Körper noch irgendwie, aber nicht mehr so gut. Und das wirkt sich natürlich insbesondere auch auf die Gehirngesundheit aus. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in einer Symbiose leben mit einer Unmenge von Bakterien im Darm. Und diese Bakterien produzieren Substanzen. Und diese Substanzen, die gelangen überall im Körper hin und natürlich auch ins Gehirn, sind dort für Reparatur zuständig und für vieles andere mehr. Ich gebe jetzt nur mal so einen kleinen Spoiler schon mal in die Richtung. die Bakterien im Darm, die können sogar das Kuschelhormon Oxytocin produzieren. So. Und dann haben wir schon die Verbindung zum Gehirn.
Vielleicht nochmal erstmal so ganz allgemein. Viele haben uns geschrieben, dass sie vor allem in stressigen Situationen das Gefühl haben, dass ihr Gehirn eigentlich nur nach Süßem verlangt und davon möglichst viel. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich eigentlich gesund ernähren will. Ne? Und die meisten haben uns dazu geschrieben, dass sie schon merken, dass ihnen die Süßigkeiten eigentlich gar nicht so gut tun und trotzdem greifen sie dann immer wieder dazu. Und dazu hat uns zum Beispiel Bianca geschrieben. Sie ernährt sich über den Tag sehr ausgewogen, kocht auch selbst. Wenn allerdings dann Stress im Job ist, dann schreibt sie, greife ich sofort zu Süßem. Wie kann ich dieses Verhalten ändern? Dann würde ich gerne noch Kate zitieren. Wenn es mir körperlich oder psychisch nicht gut geht, könnte ich mich nur von Keksen und Schokolade ernähren. Warum verlangt der Körper dann nicht gesunde Lebensmittel, sondern genau die Sachen, die eigentlich kontraproduktiv sind?
Ja, der Körper ist schon sehr schlau, weil er weiß, dass süße Sachen sehr energiereich sind und dass sie nicht giftig sind. Das ist schon mal so eine Grundschleue. Und diese Grundschleue ist in der freien Natur enorm wertvoll. Aber in unserer ernährungsfeindlichen Umgebung, wenn wir mal in so einen deutschen Großsupermarkt gehen, dann verlässt uns diese Schleue und diese Schleue wird dann zum Verhängnis. Das ist einmal das Problem, die ernährungsfeindliche Umgebung auf der einen Seite. Die Vielzahl von Ernährungs- oder Essangeboten mit viel zu viel Zucker. Und dazu kommt, dass viele in ihrer Kindheit oder in ihrer Entwicklung kennengelernt haben, dass man sich mit Süßigkeiten trösten kann. Ja, das ist der Bonbon fürs weinende Kind. Ich sehe das täglich auf der Straße. Das ist die klassische Situation, der Kinderwagen, das Kind jammert und weint. Und wenn so ein Kind dann gelernt hat, dass man seine schlechte Laune mit süßem Zeug weg isst und trinkt, ja, dann ist das eine Bürde fürs ganze Leben. Viele von uns haben diese Bürde. Und dazu kommt einem das schlechte Angebot von wirklich gesunden Lebensmitteln, die um uns herum sein sollten oder können, die uns dann auch länger satt halten. Wir sind sozusagen entkoppelt von unserem intuitiven Essen. Das wird ja immer wieder thematisiert. Das heißt, ja, ist einfach intuitiv. Man kann nicht intuitiv in einer ernährungsfeindlichen Umgebung essen. Das funktioniert nur in freier Wildbahn. Wir sind nicht mehr in freier Wildbahn. Und das ist halt das Problem. Dazu kommt noch ein anderes. Das Gehirn verlangt nach viel Zucker. Es ist da sehr egoistisch. Es verbraucht als kleines Organ verhältnismäßig am meisten. Und das treibt uns weiter an, auch sowas zu essen, weil es in der Natur ja rar ist. Wenn wir nicht gerade ein Honigbienennest finden, dann ist Zucker eher rar. Und dann passiert noch etwas Folgendes. Wenn ich jetzt diese Lebensmittel esse, mit viel Zucker und hochverarbeitet, verändert sich im Gehirn die Sättigungsregulation und der Körper verlangt noch umso mehr davon. Das heißt, wir sind in einem Modus, dass das Gehirn uns vorschreibt, mehr von dem schlechten Kram. Da muss man aktiv aussteigen. Und das macht es für viele so schwer.
Und deshalb gucken wir uns später auch nochmal an, welche Nährstoffe und Lebensmittel denn besonders wichtig für unser Gehirn sind und welche Verhaltensweisen vielleicht helfen könnten, dass man ja weniger snackt und weniger süß isst. Moyo Dishu hat uns noch eine spannende Frage gestellt zum Thema Trösten durch Essen, was du gerade angesprochen hattest auch. Die Person fragt, kann es sein, dass besondere Konsistenzen von Nahrungsmitteln als besonders tröstlich empfunden werden? Also eben nicht nur der Geschmack, sondern die Konsistenz tatsächlich.
Ja, in den Laboren der Lebensmittelindustrie sitzen ja die Lebensmittelchemiker mit den Psychologen und den Ernährungswissenschaftlern und tüfteln so lange an Lebensmitteln herum, bis sie ja den größten Reiz für uns darstellen, sogenanntes Komfortfood, ja. Und das ist dann immer ein Zusammenspiel von Konsistenz, Geschmack und natürlich auch in Inhaltsstoffen. Immer auch was Süßes dabei, weil süß, das zieht immer, aber auch manchmal salzig. Es sind auch ganz bestimmte Konsistenzen. Dieses Weiche, die Gummibärchen beispielsweise, dieses Schaumige, das kommt gut. Und dann ist es auch ein bestimmtes Fett- und Kohlenhydratverhältnis.
Also irgendwie, ne, merkt man, Stress hat offensichtlich einen Einfluss auf das, was wir essen, nämlich nicht gerne bestimmte Konsistenzen und bestimmte Geschmäcker, gerne süß. Aber manche von euch haben auch das Gefühl, sie nehmen in stressigen Phasen zu, obwohl sie sich gesund ernähren. Kathi fragt zum Beispiel, dauerhafter Stress mit Cortisolausschüttung, stimmt es, dass der nicht nur die Psyche beeinflusst, sondern auch das Gewicht?
Ja, auf Stress reagieren die Menschen ganz unterschiedlich. Der eine nimmt ab und der andere nimmt richtig, richtig zu. Und wenn man jetzt so von diesem Trend, der gerade so durch den Äther rauscht, den Cortisolbauch, das ist sicher übertrieben. Aber was wir wissen ist, dass Stress und Stresshormone unsere Nahrungsmittelauswahl verändern. Entwicklungsgeschichtlich ist es halt so, dass Stress bedeutet Kampf, das bedeutet auch sich wehren oder fliehen. Da ist der Energiebedarf des Körpers einfach da, auch vorhanden. In dem Moment des Kampfes werden wir ja nicht essen wollen, aber wo eine Belastung chronisch ist, will der Körper sich auch wappnen und Reserven anlegen. Dazu kommt natürlich auch, dass ungesundes Essen, und da sind wir wieder bei dem Gehirn, bei der Psyche, auch geeignet ist, unsere Gefühle zu regulieren. Nicht? Was Süßes, das macht uns erstmal kurzfristig glücklich, und zwar übrigens interessanterweise in den Minuten vor dem Genuss glücklicher und noch in den Minuten, wo ich es in den Mund schiebe, auch noch, aber nachher, wenn ich es runtergeschluckt habe, eben nicht mehr, dann rauscht dieses Glücksgefühl wieder so in den Keller, dass ich die Tafel ganz aufessen muss, um halt ein bisschen länger Glück zu spüren.
Ne? Darauf würde ich gleich gerne noch kommen. Hier ging es ja auch darum, dass tatsächlich die Personen sich gesund ernähren. Ne? Also die haben ja, also sagen sie ja, weiß man jetzt natürlich nicht, aber. Ne?
Das erlebe ich ganz häufig, dass es dieses Parallel gibt. Da sind durchaus wirklich gesunde Mahlzeiten, und dann ist es so, wie als wären zwei Seelen im Körper, und das kriegen halt viele nicht auf die Reihe. Aber in diesen Situationen, wo wir gestresst sind, verändert sich auch die Lust auf mehr Süßes, auf mehr Ungesundes, und das ist das Problem.
Was aber viele sagen, gerade am Abend, da kommt dann diese Lust auf das ungesunde Essen. Da schreibt uns zum Beispiel Kasi, den ganzen Tag ernähre ich mich vorbildlich, abends kommen dann Gelüste nach Ungesundem, Süßen und Snacks. Wie durchbricht man dieses Muster? Und Fellnase berichtet, dass dieser Hunger eben vor allem während des Fernsehguckens auftritt. Ne? Also, und zwar schreibt Fellnase, mich überfällt während des TV-Schauens ab 20.15 Uhr, also der Primetime quasi, immer die Lust nach Essbarem. Was kann ich tun? Tagsüber ernähre ich mich gesund.
Ja, da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, und die sind dann ganz unterschiedlich, und jeder muss jetzt gucken, was für ihn in Frage kommt. Wir haben im Laufe des Nachmittags so ein Leistungstief, und wenn wir von der inneren Uhr ausgehen würden, würde der Körper der meisten Menschen so 17, 18, spätestens aber 19 Uhr nach dem Abendessen schreien. Die Lerchen eher so 17, 18 Uhr, die Eulen eher 19, 20 Uhr. Ja, aber das ist die Zeit, wo die meisten Menschen nach Hause kommen. Aus der Rush-Hour, aus der Bahn. So, und dann kommen die jetzt eigentlich so hungrig nach Hause, dass sie sich an den gedeckten Tisch setzen müssten. Das ist aber in den allerwenigsten Fällen der Fall. Das heißt, man müsste erstmal kochen, aber da ist plötzlich diese unbändige Lust. Das ist dann einfach tatsächlich auch ein Energiemangel. Und wenn man dann zur Schokolade greift oder zu den Süßigkeiten, kann man, das ist jetzt Grund Nummer zwei, der sich entwickeln kann, dann kann man bestimmte Gewohnheitssüchte entwickeln. Ja? Und das setzt sich dann zum Abendessen, zur Primetime fort, dass wenn dann, ja?
Wenn ich Fernsehen gucke, dann esse ich die Chips oder die Schokolade.
Genau. Mhm. Und wenn ich dann noch die Werbung von den Gummibärchen dazu sehe, also dann ist da gar kein Entkommen mehr, ja. Und dann sind wir alle Menschen, und dann sind wir, müssen wir wirklich zum Abendessen richtig satt gegessen haben, um zu sagen, mögen die Gummibärchen lecker aussehen, ich esse sie nicht, weil ich bin pappsatt. Ja. Und man muss dann sagen, wenn ich nach Hause komme, dann trinke ich erstmal einen schönen Tee. Das dehnt den Magen und deckt vielleicht auch einen bestimmten Flüssigkeitsmangel, den wir auch haben, weil Flüssigkeitsmangel und Appetit, das verwechselt das Gehirn, das liegt nah beieinander. Und manchmal ist es einfach nur ein Flüssigkeitsmangel. Schon geht es uns besser. Das muss jeder mal für sich ausprobieren.
Kann es auch eine Verwechslung von Müdigkeit und Hunger geben? Das hat uns Helga G. gefragt.
Ja, das ist richtig. Also wenn ich mich jetzt schlapp, müde und irgendwie hungrig fühle, das ist ja am Nachmittag oder bis zum Abend ganz häufig der Fall. Der erste Reflex sollte bei Müdigkeit und Schlappheit eigentlich sein, trink mal was. Ja? Das verhindert in vielen Fällen, also das vorauseilende Trinken verhindert in vielen Fällen den Griff zum Snacking.
Ich weiß nicht, das kennen bestimmt auch viele, dass man sich so richtig übermannt fühlt irgendwie von diesem Heißhunger auf Süßes. Das schreibt uns zum Beispiel Diana. Sie schreibt, was kann man tun, wenn man wie ferngesteuert nach ungesunden Lebensmitteln greift? Also vielleicht hast du einfach ein paar Tipps gegen genau diesen Automatismus.
Ja, habe ich, genau. Also da kann man natürlich auch rausgehen, spazieren gehen, Musik hören, sich ablenken. Also mindestens aber so 20 Minuten, so lange braucht das nämlich, um dem Gehirn klarzumachen, ist es jetzt echter Hunger oder einfach nur so ein Gefühl, ja, so ein emotionaler Hunger. Alternativ-Snacks da parat haben, also eine Nüsse. Ja, das kann da ruhig stehen, dann esse ich Nüsse. Bei Nüssen hört man übrigens ganz automatisch auf, sie zu essen, bei der Tafel Schokolade meistens nicht, ja, weil die enthalten Eiweiß und machen satt und irgendwann isst man nicht mehr weiter, weil das dann reicht. Oder innehalten und mal nachdenken, sich bewusst machen. Oder da gibt es natürlich auch noch eine kleine Notfallapotheke. Ja, für die Harten in eine Chili beißen, das lenkt mega ab.
Oh, das glaube ich,
ja. Ja, und schüttet Endorphine aus, man kann auch in die Zitrone beißen. Oder die berühmten Bittertropfen. Denn die Bittertropfen lenken nicht nur ab, sondern die Bitterstoffe in den Bittertropfen, die docken bei uns an Rezeptoren an, die eine Sättigung unterstützen. Also das ist quasi richtig so ein Sattmacher-Medikament.
Also ich glaube, diesen Heißhunger, ne, über den wir gerade gesprochen haben, den kennt jeder und jede irgendwie von uns. Das Gefühl haben wir alle, glaube ich mal. Ich würde fast behaupten, das kennst sogar du auch.
Ja, ja, natürlich, bin ich auch nur ein Mensch.
Aber was ist, wenn ja, dieses Gefühl wirklich von einer Sucht nach Essen oder auch nach ungesundem Essen, wenn das so überhand nimmt und vielleicht das wirklich krankhaft wird. Also ab wann redet man von einer Essstörung? Das fragt zum Beispiel Anna-Maria. Also gilt es bereits als Essstörung, bei Stress und Kummer viel Ungesundes zu essen?
Ja, nein, also jein, ja. Es kommt immer auf die Menge an. Also wenn wir von einer Essstörung reden, und natürlich muss man auch immer daran denken, ob eine Essstörung besteht. Das ist wichtig, weil man da nämlich Hilfe bekommen kann. Also wenn das natürliche Gefühl für Hunger und Sättigung verloren geht, ja, viel zu viel übermäßig gegessen wird. Zweitens, wenn eine gestörte Körperwahrnehmung da ist, also übermäßige Sorge um Figur und Gewicht, das kriegt man auch von seiner Umwelt ja auch gespiegelt. Da kommen wir dann auch so in Richtung Essstörung. Und die bekanntesten Formen der Essstörung sind halt Magersucht, Anorexia nervosa oder Bulimie, die sogenannte Essbrechsucht oder die Binge-Eating-Störung. Das sind dann Essanfälle, wo Unmengen gegessen wird. Und das hat ja von der Ursachenkonstellation her verschiedene genetische, individuelle, familiäre oder auch psychische Faktoren als Ursache. Und hier braucht man dann die Hilfe der Psychotherapie. Aber die ist auch sehr hilfreich dabei und es darf man auch nicht zögern, in Anspruch zu nehmen.
Ich bin sehr froh, du hast das jetzt schon mal angesprochen, so die drei bekanntesten Essstörungen, ne? Dass wir dieses Thema heute mal aufgreifen können. Da haben wir ja in diesem Podcast bisher noch nicht so viel drüber gesprochen, aber es betrifft wirklich mehr Menschen, als man denkt. Das haben wir auch an den Fragen gesehen, die uns dazu erreicht haben. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe wirklich eine Essstörung, was sind so ja grundlegende Ratschläge vielleicht?
Ja, also erstmal, das ist für die Übersicht, ob ein gestörtes Essverhalten vorliegt, relevant, ein Ernährungstagebuch führen. Ein Ernährungstagebuch, wo man einmal aufschreibt, was man alles isst. Das kann man mit dem Hausarzt besprechen, die können das erkennen. Und der Hausarzt hilft einem dann auch, psychotherapeutische Hilfe zu bekommen. Wichtig, darüber reden mit Verwandten, mit dem Hausarzt, damit es eine Hilfskaskade gibt, die wir da entwickeln können. Und wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, ja, die Psychotherapie ist sehr wichtig. Ich würde aber immer auch die Psychotherapie mit einer, das ist ja ambulant alles möglich, mit einer ambulanten Ernährungstherapie ergänzen. Mit einem Ernährungstherapeuten oder einer Ernährungstherapeutin, die sich damit auskennt. Weil dann arbeiten beide Hand in Hand. Es muss neues Essverhalten gelernt werden. Hm. Naja, und das geht natürlich dann ganz konkret auch über die Ernährungstherapie.
Lass uns mal die einzelnen Essstörungen durchgehen. Da haben uns ja auch verschiedene Fragen erreicht, zum Beispiel zur Binge-Eating-Störung. Du hast es eben schon mal gesagt, da isst man dann in kurzer Zeit sehr große Mengen irgendwie an Kalorien, also man hat richtige Essanfälle und das belastet nicht nur die Psyche, sondern irgendwann dann auch den Körper. Also man schämt sich erstmal, dann zieht man sich zurück. Die Folge ist da natürlich dann Einsamkeit und das wiederum führt zu erneutem Stress, also häufig dann zu einem erneuten Essanfall. Das ist so ein richtiger Teufelskreis und dazu schreibt uns kleine Hexe. Ich esse am liebsten, wenn ich alleine bin. Ohne Beobachtung kenne ich kein Limit, aber in Gesellschaft achte ich drauf. Ich schäme mich, wenn ich dabei erwischt werde zu essen. Warum kann ich damit nicht aufhören?
Ja, das hat sie sehr, sehr schön geschrieben. Einmal dieses ohne Limit, ja, dieses über alle Grenzen hinweg und dazu kommt dann noch, sie leidet und sie schämt sich. Und das deutet doch hier, ohne jetzt eine Ferndiagnose machen zu wollen, schon auf ein gestörtes Essverhalten. Ich sage jetzt erstmal gestörtes Essverhalten, das ist noch keine Essstörung. Man muss gucken, ob eine Essstörung zugrunde liegt. Ich rate auch hier in diesem Fall einmal ein Tagebuch machen, und um herauszufinden, was wird gegessen, welche Gefühle werden damit ausgelöst oder welche Gefühle lösen Essattacken aus. Weil dieses Tagebuch sollte man dann auch führen und notieren, esse ich, weil ich traurig bin, was sind die Ursachen und wie geht es mir hinterher. Da gibt es auch bestimmte Apps, die dabei helfen, auch aus dem psychotherapeutischen Bereich. Gibt es ja auch mittlerweile digitale Hilfen, die auch verschrieben werden können. Und aus ernährungstherapeutischer Sicht muss ich sagen, Einschränkungen und Verbote, die sind da wirklich kontraindiziert, weil die verstärken noch Essanfälle. Gerade wenn das aus dem familiären Umfeld so an die Person herangetragen wird. Wichtig ist, dass so eine betroffene Person regelmäßiges Essen lernt. Und das ist ja auch dann Bestandteil der Ernährungstherapie. Das Gehirn soll nicht hungern und in Rage geraten und dann sagen wir, jetzt bin ich hier aber unter Feuer und zwinge den Besitzer des Gehirns zum Essen. Regelmäßig essen, Rhythmik, keine Verbote. Ja? Diäten sind da sowieso total tabu und führen eher auch zu Essstörungen. Und auch zu wissen, wenn so ein Tag mal schlecht läuft, dann ist es eben so. Aber ganz wichtig, also erstmal Tagebuch gucken, wie ist das mit meiner Gefühlskontrolle oder dem Gefühlseffekt verbunden? Und was passiert, wenn ich nicht esse? Werde ich dann depressiv? Ja? Dient mein Essen, dieses übermäßige Essen, ja dem Verdrängen von Gefühlen? Oder kommen die, wenn ich nicht esse, diese Gefühle wie ein Tsunami? Das sind so Gedanken, die man dabei dann auch therapeutisch nutzt, auch in der Ernährungstherapie und in der Psychotherapie. Und da kommt man dann weit. Und das kann man dann lösen, ja?
Eine andere Frage hat uns noch erreicht, ob bei sowas tatsächlich eine Abnehmspritze helfen kann. Momo schreibt, ich kämpfe gerade körperlich und psychisch mit einer schwierigen Phase und habe deshalb wieder vermehrt Binge-Eating-Anfälle. Also sie beschreibt es tatsächlich so. Und 10 Kilogramm zugenommen, obwohl ich sie zuvor gut im Griff hatte. Wegen einer Verletzung muss ich dringend abnehmen, was den Druck und den Teufelskreis, ne, den sprach ich ja gerade eben auch schon mal an, einfach noch verstärkt. Was kann ich jetzt tun und wie wäre eine Hilfe mit GLP-1-Medikamenten?
Ja, das ist natürlich der Reflex in unserer Gesellschaft. Ich habe ein Problem. Wie heißt das Medikament? Ja, das ist ein Reflex, der in diesem Fall ja nicht weiterhilft, weil wir haben ja hier, wenn wir eine Essstörung haben, ein psychisches Problem. Und das will ich chemisch lösen. Das ist höchstens eine flankierende Maßnahme bei großem Übergewicht, aber Grundsatz in der Medizin ist halt, die Ursache zu therapieren und das ist hier der psychische Hintergrund. Und natürlich hat man mit der Abnehmspritze weniger Appetit und isst auch weniger, isst auch anders. Die Zusammensetzung der Nahrung ändert sich. Aber wir haben von der Studienlage her den Grund zu sagen, bitte vorsichtig. Also da muss man wissen, was man tut, wenn man bei Binge-Eating oder anderen Essstörungen die Abnehmspritze einsetzt. Ich würde dazu nicht raten, erstmal tatsächlich den umständlicheren, aber den richtigen Weg über die Psyche wählen.
Du hast jetzt gerade die Bulimie schon mal angesprochen und deshalb würde ich jetzt gerne auch mal da diesen Weg dahin gehen sozusagen. Auch da kommt es ja zu unkontrollierbaren Essanfällen, ne? Aber die Betroffenen ergreifen dann Gegenmaßnahmen, damit es eben nicht zu einer Gewichtszunahme kommt. Das muss übrigens nicht immer zwingend Erbrechen sein. Das heißt ja auch umgangssprachlich Essbrechsucht, ne? Sondern es kann auch übermäßig viel Sport sein, es kann auch ja, hungern dann sein als Gegenmaßnahme oder sowas wie Abführmittel nehmen. Und was tricky ist bei Bulimie, man sieht es den meisten Betroffenen nicht an, denn viele haben Normalgewicht und leiden sozusagen im Stillen. Christina fragt uns dazu, ich leide seit 16 Jahren an Bulimie. Wie kann ich mich bei Bulimie gesund ernähren, ohne zu sehr zu verzichten und dann Heißhunger oder einen Essanfall zu bekommen? Na, also das war, glaube ich, genau das, was du eben gesagt hattest, dass das oft ein Problem ist, dieser Verzicht. Ne?
Ja, genau. Da würde ich genauso vorgehen wie bei Binge Eating, Ernährungstagebuch, psychologische Hilfe holen und ernährungstherapeutische Hilfe in Kombination. Diese beiden Therapeuten müssen übrigens miteinander sprechen. Das ist ganz wichtig. Und idealerweise sind sie sogar in einem Zentrum zu Hause und tauschen sich aus zum Wohle der Betroffenen. Das ist der richtige Weg. Und man muss bedenken, dass solche Essstörungen eben das Leben verkürzen können und auch die Ernährung gefährden, also die Versorgung des Körpers mit allem, was wir brauchen. Deshalb Hilfe holen. Und ich weiß, das muss ich nochmal dazu sagen, es ist nicht leicht zu therapieren, aber ich rate immer dazu, Hilfe holen, professionelle Hilfe.
Hanna hat noch eine Frage, die ich ganz spannend finde, weil du gerade eben auch gesagt hast, ne, es kann zu einem Nährstoffmangel kommen, aber sie sagt, kann es vielleicht auch sein, dass der Drang zu essen schon von einem Nährstoffmangel kommt?
Ja, natürlich. Ein bestimmter Nährstoffmangel würde bei uns auch eine bestimmte Vorliebe oder auch die Auswahl des Essens mit beeinflussen. Ja, das kann auch Heißhunger fördern oder Appetit auf irgendwas. Wir kennen das in der Schwangerschaft. Ja, viele Frauen erleben dann plötzlich ein verändertes Essverhalten. Mit Sicherheit auch getriggert von dem geänderten Bedarf fürs Kind. Das Kind hat jetzt plötzlich Priorität für alles, auch für die Ernährung. Und dieser Nährstoffmangel, der kann tatsächlich den Appetit und die Auswahl der Nahrungsmittel beeinflussen. Ja, und das Banalste ist es, wenn du überhaupt keine Reserven mehr hast, an Kohlenhydraten beispielsweise, an Zucker, dann hast du sogar auch Lust auf Süßes. Ja, also wenn wir einen Energiemangel haben im Inneren, dann kann sogar auch der Appetit auf Zucker tatsächlich übermächtig werden. Ja.
Und das ist spannend, weil Cara schreibt uns, ob man Zucker bei Bulimie lieber ganz meiden sollte.
Ja, Restriktionen, Verbote, die sind eher essstörungsfördernd. Und da haben wir ja auch in unserer westlichen Welt quasi ein Jahrhundert der Diäten hinter uns. Und fast alle Diäten laufen restriktiv ab. Modernerweise baut man die Ernährung Stück für Stück in kleinen Änderungen um und macht niemals Diäten.
Du hast eben schon mal gesagt, Essstörungen können lebensverkürzend sein. Die lebensgefährlichste Essstörung und ich glaube sogar die lebensgefährlichste psychische Erkrankung ist die Magersucht, Anorexie auch in der Fachsprache genannt. Da leidet vor allem die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers ist verzerrt und Betroffene versuchen dann ihr Essen eben ja zwanghaft zu kontrollieren, essen immer weniger und das führt natürlich am Ende dann auch zu Mangelerscheinungen und im allerschlimmsten Fall kann das natürlich auch zum Tod führen. Von solchen Fällen hört man immer wieder und auch das ist eben eine psychische Erkrankung, die jetzt nicht durch einfach ja isst doch mal mehr behandelt werden kann. Und auch dazu haben uns Fragen erreicht. Lilly möchte zum Beispiel wissen, wie nimmt man gesund zu bei einer Anorexie oder nach einer Anorexie?
Ja, das ist tatsächlich, du sprichst das an, das ist ein ganz tragischer Bereich. Wir betreuen bei uns im Zentrum auch essgestörte Menschen und sind da auch sehr erfahren drin. Und diese Fälle kommen immer in die Teamkonferenz, wo wir das alle zusammen mit dem Psychologen auch besprechen und den Ernährungsmedizinern. Und da haben wir dann es ja auch mit BMIs von 14, 15 zu tun. Sehr häufig pendelt das in den Bereich einer Krankenhauseinweisungspflicht. Das wollen die Betroffenen häufig nicht. Das verstehen wir auch. Wir müssten die Behandlung eigentlich ablehnen. dann sage ich immer, aber wenn sie jetzt keiner betreut, ist es auch nicht gut, dann machen wir es doch. Das geht mir immer sehr zu Herzen, muss ich sagen. Und tatsächlich ist es ja eine chronische Mangelernährung, wenn man mit einem BMI von 14,7 oder 15,5 rumläuft. Da besteht Lebensgefahr. Es kommt zu verschiedenen Störungen im ganzen Körper. Die Mangelversorgung betrifft den ganzen Körper, die Knochen beispielsweise, Entkalkung. Es kommt aber auch zur verzögerten Magenentleerung. Die Verdauung funktioniert nicht mehr so richtig. Und es kommt aber auch manchmal zur Magenerweiterung. Und es kann sogar auch zu Störungen der Magenschleimhaut kommen mit richtigen Nekrosen oder auch Perforationen. Das ist eine hochgefährliche Angelegenheit, bei der man immer eigentlich auf dem Seil tanzt. Und wir freuen uns, wenn wir es schaffen und wenn wir die Betroffenen auch ins Krankenhaus bekommen, wo sie dann in dem Sinne, wenn sie ganz schlimm betroffen sind, auch hingehören. Also danach der Essaufbau, das ist ganz wichtig, sollte immer professionell betreut werden von einem Ernährungstherapeuten oder Ernährungstherapeutin, von der Ausbildung her einer Ökotrophologie, also einer Ernährungswissenschaftlerin. Und zwar sage ich dazu, die darin Erfahrung hat. Es ist ganz wichtig, dass das Team Erfahrung hat und da rate ich, bitte geht in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Da habt ihr den Ernährungsmediziner, da habt ihr die Ernährungswissenschaftler und die Ernährungstherapie. Im Idealfall auch noch einen Psychologen, wie das bei uns der Fall ist. Und dann kann man gemeinsam die Betreuung gestalten und der Mediziner kann selber gucken, wo die Reißleine gezogen werden muss. Dann kann Blut abgenommen werden und sagen, der Ernährungszustand ist so kritisch, jetzt müssen wir vielleicht was substituieren, Vitamine, um, ja, ich sag's mal so, fatale Entwicklungen zu verhindern.
Damit hast du jetzt gerade schon ganz viele weitere Fragen von Madita zum Beispiel und von Andrea beantwortet, die ich dir gerne auch noch gestellt hätte. Aber da wir auch noch ein paar weitere Themen uns angucken wollen, frage ich direkt mal die Frage von Runa. Also sie schreibt, ich war als junge Erwachsene lebensgefährlich an Anorexie erkrankt. Sie ist jetzt wieder im Normalgewicht, ernährt sich sehr bewusst mit einer zwanghaften Tendenz zu der höchstmöglich vollwertigen Ernährung, was sie ihr dann immer wieder zu schaffen macht und dann auch wieder in so alte Muster wirft, nämlich Craving am Abend kurz vor dem Zubettgehen nach Süßem. Was kann sie tun?
Also wenn wir jetzt einen jungen Menschen, also einen Menschen haben, der eine Essstörungshistorie hat, dann ist der also ganz vulnerabel. Das heißt, er kann natürlich auch wieder da reinfallen. Da müssen wir besonders alles richtig machen. Wenn wir jetzt anfangen würden, Süßes vor dem Zu-Bett-Gehen zu verbieten, wäre das absolut falsch. Und auch keine Verbote. Wir würden jetzt in so einem Fall an der gesamten Ernährung arbeiten. Ich würde auch erstmal mir das Ernährungstagebuch angucken. Hat der Mensch, der Betroffene, am Tag auch das gegessen, was er braucht. Das beeinflusst nämlich dann zum Schluss des Tages unterm Strich auch den Appetit auf das Letzte, was wir essen. Und da muss man schauen, wir haben also einen ganz bestimmten Bedarf an Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten und das muss gedeckt sein. Und zuallererst steht im Körper die Suche nach Eiweiß. Und wenn ich es nicht geschafft habe, den Tag über mit ausreichend Eiweiß abzudecken, dann kommt zum Schluss des Tages ein Appetit auf, der möglicherweise, nur als Beispiel, das muss man eben von dem Ernährungstagebuch ablesen, eigentlich nur das Resultat eines Eiweißmangels ist. Mhm. Ja. Und dann sagt der Körper, Moment, jetzt habe ich hier heute, ich bin noch 30% unter meinem Eiweißlimit und das hole ich jetzt aber bitte nach. Und wenn ich dann die Chipstüte da liegen habe mit einem geringen Eiweißanteil, dann esse ich das alles auf. Die Tafel Schokolade enthält ja auch ein paar Prozente an Eiweiß und wir essen dann so lange, bis das Eiweißkonto gefüllt ist. Und wenn das die Schokolade ist, haben wir Pech. Wenn es die Chipstüte sind, haben wir auch Pech, weil die hat enthalten eben auch noch lauter Anreize, noch mehr zu essen. Das heißt, ich muss danach trachten, über den Tag den Körper mit ausreichend Eiweiß zu versorgen und insbesondere dann auch in der Abendmahlzeit nochmal darauf achten, bitte pappsatt essen. Das muss alles satt machen mit viel Magendehnung, mit viel Gemüse, mit Ballaststoffen, mit gesunden Ölen. Und dann sollte man idealerweise abends vom Fernseher so satt sein, dass man höchstens noch ein kleines Teechen trinken kann. Ja? Das ist das Ziel und damit kann man wenn das jetzt nicht hier nicht auch schon eine Verhaltenssucht ist, das Ganze überschreiben und auch verhindern. Aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung und das bedingt immer, dass ich den einzelnen Fall einmal analysiere. Das würde ich raten, um sich einen Überblick zu verschaffen, was mache ich da eigentlich und was führt dann dazu, dass mein Körper nach etwas schreit, was ich nicht verstehe.
Du hast ja gerade schon mal davon gesprochen, dass es auch echt in so eine Richtung Verhaltenssucht dann gehen kann. Also irgendwie so richtig aus diesem Essstörungsmuster insgesamt kommt man dann gar nicht so richtig raus. Und dass man so gar nicht aufhören kann, über das Essen nachzudenken. Dazu hat uns zum Beispiel auch Petra geschrieben. Meine Frage betrifft die Magersucht. Vom 12. bis 22. Lebensjahr war ich selbst betroffen. Mittlerweile ist sie 48. Und hat noch immer mit dem Essen irgendwie zu tun, hört das ständig ans Essen denken müssen, eigentlich nie auf.
Also, wenn man da nichts gegen tut, dann kann es sein, dass das so bleibt. Ja? Allerdings kann man dagegen was tun. Ja? Food Noise kennen ja viele als Problem.
Also Food Noise, vielleicht müssen wir das einmal kurz erklären. Ja. Ne? Das ist so ein, ja, wie so ein weißes Rauschen die ganze Zeit im Hintergrund. Dieser ständige Gedanke, irgendwie, was kann ich als nächstes essen? Habe ich heute schon das und das gegessen? Immer wieder diese Gedanken ans Essen so als Hintergrundgeräusch, kann
genau,
man sagen. Ne?
Genau, also selbst wenn man gerade gegessen hat, Gedankenkarussell, Heißhunger, Essanfälle, Gewichtszunahme können dann die Folge auch sein. Lebensqualität wird beeinträchtigt. Und das nervt. Also dieses ständige Denken ans Essen. Viele fühlen sich sogar bei der Arbeit gestört. Und die Zahl derer, die unter Food Noise leiden, schwanken deutlich über 50%. Also es ist also eine sehr weit verbreitete Störung. Und es scheint so zu sein, was die aktuellen Forschungen sagen, es ist eine gestörte Balance zwischen Hunger- und Belohnungssystem. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Man muss sich das von seinem Körper nicht gefallen lassen. Ganz wichtig ist es, dass man seine Mahlzeiten rhythmisiert. Ganz wichtig, regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten, die sattmachend sind, mit viel Ballaststoffen und Eiweiß. Auch regelmäßig vorauseilend trinken, wie ich das vorhin skizziert habe. Wir haben morgens ein Flüssigkeitsdefizit. Wenn ich das nicht decke, dann bin ich schon am Vormittag wieder mal Snacking gefährdet und dann kann ich dieses Karussell andrehen, indem ich immer wieder ans Essen denken muss, obwohl ich eigentlich Durst habe. Ja? Also, Schlafhygiene verbessern, feste Schlafenszeiten einhalten, zu wissen, was für ein Chronotyp bin ich. Bin ich die Lerche? Und wenn ich die Lerche bin und ich mache immer bis 12 durch und dann habe ich eine schlecht geschlafene Nacht, dann steigert es den Appetit. Das wissen wir, eine kurze Nacht steigert den Appetit. Und deshalb sollte man in sich reinhören und ausreichend schlafen natürlich. Klar, auch Stress kann so ein Initiator sein. Das muss man auch versuchen abzubauen. Und schauen, dass wenn der Heißhunger kommt, wir hatten ja vorhin so eine First Aid, so eine Erste-Hilfe-Batterie aufgezeigt, dass man was dabei hat, entweder Nüsse oder auch der Bitterstoffe, das ist auch schön.
Oder die Chili, für die es ja, ganz hart brauchen.
Für die Harten, genau. Achtsamkeitsübung, Meditation kann ich nur sehr empfehlen, dass wenn wir so im Trubel des Tages sind, wo wir fürchterlich gestresst sind, mittags einfach eine Pause machen, vielleicht, wenn ihr könnt, das Zimmer abschließen und einfach mal 5 bis 10 Minuten meditieren, dann seid ihr wieder bei euch. Ihr spürt euch besser und ihr habt wieder eine bessere Beziehung zu euch. Wenn es aber absolut nicht hilft und ihr so unter Food Noise leidet, holt euch Profihilfe bei einer niedergelassenen Ernährungstherapeutin. Das wird auch von der Kasse bezahlt, bis zu 100%. Das ist eine Antragsleistung. Das gehört zu den Folgen eines gestörten Essverhaltens und kann Krankheitswert bekommen. Und deshalb habt ihr Anrecht darauf. Und es gibt auch einige psychologisch basierte oder ernährungstherapeutisch basierte Apps, die ihr auch dafür verwenden könnt. Und dazu würde ich auch dringend raten.
Also wir haben jetzt wirklich gehört, Essen kann echt für viele Menschen belastend sein. Für manche ist es aber auch tatsächlich das Aussehen. Und da kann man nicht immer was mit Ernährung machen. Immer mehr Menschen legen sich dafür unters Messer und auch immer mehr Männer. Marcel ist 32 Jahre alt und ein muskulöser Typ. Er macht richtig viel Sport, aber ihm sind in der Pubertät vergrößerte Brüste gewachsen. In der Schule wurde er deshalb gemobbt und jetzt lässt er sich die Brüste entfernen.
Ja, ich glaube, im Inneren bin ich immer noch so der 15-jährige dicke Junge, der alles an sich ranlässt. Ich glaube, bei dem Eingriff geht es weniger darum, dass ich optisch schöner werde, sondern einfach um Freisein.
Wie es Marcel und anderen Menschen geht, die sich für ihre Schönheit operieren lassen, könnt ihr in der Doku-Serie Bin ich schön sehen. 3 neue Folgen gibt's ab heute in der ARD-Mediathek und den Link findet ihr in unseren Shownotes. Manche Sachen, die kann man ja leider nicht mit der Ernährung behandeln, wie zum Beispiel Schamgefühle, die durch Äußerlichkeiten entstehen, die genetisch bedingt sind oder durch Unfälle. Aber wie wir schon zu Anfang auch gesagt haben, Ernährung kann unsere Stimmung schon positiv beeinflussen. Matthias, jetzt mal so ganz allgemein, wie sinnvoll ist eine Ernährungstherapie bei depressiver Stimmung oder auch einer ausgewachsenen Depression?
Sehr. Es ist leider noch nicht im klinischen Alltag angekommen, dass man Betroffenen mit einer Depression oder anderen psychischen Erkrankungen eine begleitende Ernährungstherapie. Und ich sage extra begleitend, weil viele Kollegen denken auch immer, ja, also ich kann doch mit einer Ernährungstherapie die Depression nicht behandeln. Nee, das schlägt auch niemand vor, sondern es geht um eine adjuvante, eine ergänzende Betreuung mit einer Ernährungstherapie. Wenn man es grob zusammenfasst, muss man sagen, was soll man essen? Das mache ich mal kurz. Zum Beispiel alles, was man so als mediterrane oder traditionell ursprüngliche Ernährung betrachtet. Das ist jetzt nicht nur die mediterrane Ernährung. Wir haben ähnliche Daten für die traditionelle westafrikanische Ernährung oder die asiatische traditionelle Ernährung. Ein Bestandteil dessen sind eben natürliche Lebensmittel versus hochverarbeitete Lebensmittel, viel Pflanzenkost mit sekundären Pflanzenstoffen, Omega-3-Fetten und Ballaststoffe. Und das Besondere dabei ist, dass wir die Depression heute auch als etwas betrachten, was mit niederschwelligen Entzündungen einhergeht. Und deshalb sind wir da dann schnell beim Stichwort antientzündliche Ernährung. Darüber haben wir ja in dem Podcast schon irre viel gesprochen. Ne? Ich will das jetzt nur kurz an. Also wir wissen auf der einen Seite, dass halt die gesunde traditionelle Ernährung, die pflanzenbasierte Ernährung, die nicht hochverarbeitetes enthält, antientzündlich wirkt. Auf der anderen Seite ist halt die Ernährung mit viel hochverarbeiteten, mit Chemikalien belasteten Ernährung oder Lebensmitteln ist eher entzündungsfördernd. Und es geht auch darum, den Blutzucker stabil zu halten und nicht hoch und runter schießen zu lassen durch viel zuckerhaltige Schokoriegel, weil das fördert auch wieder Stimmungsschwankungen. Und es geht auch darum, Mangelernährung zu vermeiden, weil dann funktioniert unser Gehirn besser. Und natürlich Übergewicht abbauen. Übergewicht fördert Entzündungen. Und wir haben bei Übergewicht, aber auch bei Diabetes, ein erhöhtes Risiko für Depressionen. Ja? Diese Verbindungen bestehen ja, das hängt alles miteinander zusammen. Und natürlich wirkt auch soziales Miteinander antientzündlich und Sport wirkt antientzündlich. Also um das mal so wirklich ganz grob zusammenzufassen.
Ich würde jetzt mal ein paar Fragen zusammenfassen von Menschen, die wir so bekommen haben, weil sie tatsächlich auch nach einzelnen Ernährungsweisen oder Lebensmitteln fragen. Also Katja fragt zum Beispiel, dass sie immer wieder liest, dass ketogene Ernährung bei Depressionen helfen könnte. Und Doris schreibt, sie leidet häufig an trüben und selbstzerfleischenden Gedanken und besonders oft nach einem Tag mit viel Kuchen oder Süßigkeiten. Gibt es einen Zusammenhang zwischen psychischem Wohlergehen und Zuckerkonsum?
Ja, ich fange jetzt mal mit der ersten Frage an. Ketogene Ernährung ist eine sehr, sehr, sehr kohlenhydratarme Ernährung, reich an Fetten und an Eiweiß. Problematisch bei der ketogenen Ernährung ist halt die Langfristigkeit und die meisten schaffen es nicht, das dauerhaft richtig umzusetzen. Wie ist die Studienlage? Also wir haben nur kleine Studien und ich kann es mal sagen, es ist auf den Kongressen äußerst umstritten, das für die Depressionen oder auch für andere Indikationen einzusetzen. Derzeit die einzige Indikation ist die Epilepsie bei Kindern, bei denen man es einsetzt. Und ohne ernährungsmedizinische Begleitung würde ich es sowieso nicht machen. Also eher Vorsicht, ja. Es kann Folgen haben, es kann Nebenwirkungen haben und es ist schwer durchzuführen. Es ist für die Lebensqualität nicht so besonders gut. Aber jetzt, wie ist es mit Zucker? Die zweite Frage, bei Menschen mit einer Depression verändert sich plötzlich das Essverhalten und tragischerweise auch noch das Essverhalten in Richtung einer depressionsfördernden Ernährungsweise. Dann taucht halt mehr Zucker auf, mehr hochverarbeitete Lebensmittel und das macht es noch viel schlimmer. Und diese hochverarbeiteten, zuckerhaltigen, ungesunden Lebensmittel versorgen den Menschen schlecht und fördern Entzündung und fördern auch depressive Verstimmungen. Und das, was Doris hier an sich beobachtet, natürlich gibt es da einen Zusammenhang zwischen psychischem Wohlergehen und Zuckerkonsum. Und wer mal so eine Zucker-Challenge gemacht hat und sich davon süchtig entfernt hat, der wird merken, hey, bin ja viel vitaler. Also Doris, ja, es gibt diesen Zusammenhang und er ist auch ein Grund, nicht nur bei Depressionen von Süßigkeiten und viel Zuckerkram Abstand zu nehmen.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das hilft den beiden schon mal sehr weiter. Dann haben wir eine Frage von Katha bekommen. Und Anja, die packe ich beide mal zusammen, weil es da um ja auch Angehörige geht, ne, die unter einer Depression leiden. Katha schreibt, mein Kind leidet an Adipositas und einer leichten depressiven Verstimmung. Was muss zuerst behandelt werden, Depression oder Adipositas? Und Anja schreibt, Depression und Angsterkrankungen, die sind, also Menschen, die das haben, die sind mit der Situation oft so überfordert, dass die Ernährung dabei absolut zu kurz kommt. Wie kann ich als Angehörige da Einfluss nehmen?
Die Antwort ist ganz klar, beides muss behandelt werden. Wenn ich die Depression besser, habe ich bessere Karten bei der Adipositas-Therapie. Wenn ich Adipositas behandle, habe ich auch bessere Karten bei der Depression. Ich würde hier sogar ein bisschen die Depression vorne anstellen, weil wenn die Depression besser wird, dann haben wir es auch leichter mit dem Übergewicht. Aber ich würde beides gleichzeitig angehen, denn eine bessere Ernährung wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus. Und die Frage von Anja, wie kann ich als Angehörige da Einfluss nehmen? Das Problem ist, dass Angehörige möglichst da nicht eingreifen sollten, gerade in der Ernährung nicht, weil sie keine Profis sind. Ich würde die beste Unterstützung darin sehen, mit dem betroffenen Angehörigen fachliche Hilfe einzuholen, vielleicht dabei zu begleiten und auch fragen, was ich als Angehörige da tun kann. Weil Angehörige neigen manchmal dazu, im Wunsch, ja, den Betroffenen zu helfen, dass sie einschränken im Essen, dass sie Regeln geben, dass sie Vorwürfe machen und manchmal wird es dadurch nur noch viel schlimmer und es gibt noch Streit in der Familie. Hilfe holen, mitgehen, fragen, wie kann ich da unterstützen? Und ja, wenn dann diese Profi-Tipps auf dem Tisch liegen, dann kann man eine Menge unterstützen. Da sind Angehörige enorm wichtig und dann weiß man auch, wie man es tun soll.
Und was ja viele beim Thema Depression auch belastet, dazu haben uns viele Fragen erreicht, ist eine Gewichtszunahme durch Antidepressiva. Hast du da irgendwelche Tipps vielleicht?
Oh ja, also das ist ganz wichtig. Und wenn der Neurologe nicht schon selber oder der Psychiater nicht schon selber dran denkt, bitte sprecht ihn drauf an. Weil wir haben leider eine Medizin, die ist halt ein bisschen scheuklappig manchmal. Der Neurologe sieht, dass die Depression gut behandelt ist, hat aber übersehen, dass da 5 Kilo mehr drauf sind. Aber der Betroffene sieht es. Also einfach sagen, ich habe zugenommen, haben Sie eine Alternative für mich? Es gibt tatsächlich Antidepressiva, die eher zur Gewichtszunahme führen, wie das Mirtazapin oder Amitriptylin, das kennen auch viele, oder Paroxetin. Aber es gibt auch andere Antidepressiva, die eben diesen enormen Nachteil nicht haben. Und da muss man umstellen. Das machen die Neurologen ungern, weil sie ja, wenn ein Medikament gut wirkt, das gerne so belassen würden. Aber tatsächlich ist es halt auch gut, nicht zu viel Gewicht zu haben, weil Übergewicht wiederum fördert die Depression. Deshalb muss man da auch dran denken.
Neben Depressionen sind ja auch Angststörungen relativ weit verbreitet, zumindest unter unseren Fragenden. Und viele wollten eben wissen, ob Ernährung oder auch bestimmte Lebensmittel das auslösen könnten oder dagegen helfen könnten. Nina fragt dazu, beeinflusst die Aufnahme von Zucker und Koffein eine Angsterkrankung?
Ja, es deutet viel darauf hin. Also alles, was innere Unruhe fördert, wie zum Beispiel Koffein, aber auch Blutzuckerschwankungen durch viel Zucker, können tatsächlich, ja, ungünstig sein bei Angststörungen. Wichtig ist dafür regelmäßige Mahlzeiten, ausreichend trinken und blutzuckerstabile, gesunde Lebensmittel mit komplexen Kohlenhydraten, gesundem Fett und Protein.
Und manche haben uns tatsächlich geschrieben, dass ihre Erkrankungen oder psychische Erkrankungen, dass sie die in den Wechseljahren zum ersten Mal bemerkt haben. Da möchte ich gerne auf unsere beiden Folgen zu Wechseljahren und Hormongesundheit bei Frauen verweisen. Das ist einmal Folge 42 und einmal Folge 62. Hört da auf jeden Fall gerne mal rein. So, Matthias, jetzt möchte ich noch zum letzten Punkt kommen, bevor wir ein kleines Fazit ziehen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es ja wichtig ist, auch für die Psyche eben sich vielseitig ausgewogen zu ernähren. Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Viele Nachrichten haben uns tatsächlich dazu erreicht, dass es eben schwierig ist, wenn man an Unverträglichkeiten leidet. Und dazu haben uns auch Leute gesagt oder gefragt, ob das vielleicht sogar sich gegenseitig irgendwie bedingt. Also Kathi schreibt, habt ihr Erfahrungen damit gemacht oder Rückmeldungen bekommen, dass sich Allergien und Unverträglichkeiten auf Lebensmittel verstärken, wenn man mental nicht auf der Höhe ist? Und Theresa berichtet, dass ihre Histaminintoleranz vor allem bei Stress besonders stark zu sein scheint. Sie fragt, könnte eine Absenkung des Stresslevels auch die Ernährungssituation, also die Verträglichkeit, verbessern?
Ja, genau. Also es ist eine ganze Reihe von Ursachen, die diese Stresshormone, die verlangsamen die Verdauung, die schwächen die Darmbarriere. Und Stress kann selber den Histaminspiegel auch noch direkt erhöhen und damit die Histaminintoleranz verschlimmern. Und natürlich steigt bei Stress auch die Empfindlichkeit. Also das kann alles sein. Und deshalb Entspannungstechniken, Yoga, Meditation, Atemübungen, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Bewusstes Essen, nicht to go, hinsetzen in Gemeinschaft, gut kauen, tatsächlich essen. Das sollte man wirklich in Ruhe machen. Und das hat was mit Entspannung auch zu tun. Und Stress reduzieren.
Okay, ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Abriss gegeben und ich finde, das leitet auch ganz gut dazu hin, was ich jetzt gerne nochmal von dir hören möchte, nämlich deine Top 5, die es in der Ernährung zu beachten gilt, wenn man eine möglichst stabile Psyche und im besten Fall sogar eine gute Stimmung haben will.
Ja, also ist ganz wichtig, wir brauchen Regelmäßigkeit, 3-Mahlzeiten-Prinzip, dazwischen Pause, das verlangt unser Körper, so funktioniert er am allerbesten, bei der Auswahl der Lebensmittel darauf achten, komplexe Kohlenhydrate, viel Ballaststoffen gegen Blutzuckerschwankungen, die lassen auch die Psyche schwanken. Ja, wenn wir zu viel Zucker essen und das hoch und runter geht. Da geht es auch auf die Leistungsfähigkeit. Und bunt essen, nährstoffreich, vielseitig auch, damit wir keine Mangelerscheinungen bekommen und unsere Psyche gut funktioniert. Keine restriktiven Diäten oder Verzichten. Langsames Stück für Stück umbauen nach dem 80-20-Prinzip. Das heißt, wirklich nur wenige Änderungen zur Zeit durchführen. Wir haben Zeit, das muss nicht alles übers Knie gebrochen werden. Und als Fazit vielleicht auch, alles, was dem Darm gut tut, das tut dann auch der Psyche gut. Wenn der Darm leidet, dann leidet am Ende auch das angeschlossene Gehirn, das über den Nervus vagus direkt mit dem Darm verbunden ist.
Also, wir nehmen mal wieder mit, unser Mikrobiom füttern, das füttert tatsächlich auch unsere Psyche und tut uns gut. Vielen, vielen Dank, Matthias, für die vielen spannenden Infos. Und euch vielen Dank fürs Fragen stellen und Zuhören.
Ja, toll, hat mir Spaß gemacht, Julia.
Hilfsangebote und weiterführende Artikel, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal unserer Autorin Gesa Lütten danken, die eure ganzen Fragen gelesen und behutsam ausgewählt hat. Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Hörtipp für alle Eltern, Großeltern und alle, die mit Kindern zu tun haben. Vielleicht steht bei euch ja das Familienleben auch Kopf, wenn euer Kind krank ist. Wie managt ihr diesen alltäglichen Wahnsinn und welche Gesundheitsentscheidungen trefft ihr dann? Darum geht es in dem neuen Podcast des BR, Mein kleiner Arztkoffer, der Gesundheitspodcast für Eltern. Medizinjournalistin Veronika taucht ein in den herausfordernden Alltag von Familien und erlebt hautnah, was Kindergesundheit für sie bedeutet. Und dazu liefern Expertinnen und Experten dann fachliche Einschätzungen und praktisches Medizinwissen für alle Eltern. Die erste Staffel von Mein kleiner Arztkoffer findet ihr jetzt in ARD Sounds und über den Link in unseren Shownotes. Seid bitte nicht so streng mit euch und passt gut auf euch auf. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Und wenn ihr uns aber mal live und in Farbe erleben wollt, dann könnt ihr das am 19.06. in Boltenhagen tun oder am 21.06. in Parchim. Silja Schäfer, Viola Andresen und Jörn Klaasen sind mit dabei und ich natürlich auch. Tickets könnt ihr ab sofort buchen und den Link zu unserem Ticketshop, den gibt's auch in unseren Shownotes. Jetzt macht's gut, bis bald.